Wenn man in einem Fall als Richter tätig war, lassen einen bestimmte Bilder nicht mehr los, die man durch Zeugen vermittelt bekommen hat. Man macht sich natürlich auch immer wieder Gedanken darüber, ist richtig entschieden worden, was hätte man vielleicht noch beachten müssen.
Das ist Albin Eser. Von 2004 bis 2006 war er Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
Also mit anderen Worten, der Fall ist nicht zu Ende, wenn man das Urteil gesprochen hat. Es bewegt einen immer noch.
Let's start today. We are going to start another chapter in the history of this tribunal. We are starting a new case, the Nasser Oric case. So, Mr. Registrar, could I ask you to call the case, please?
Good morning, Your Honours. Case number IT0368T, the prosecutor versus Nasser Oric.
Es ist der 6. Oktober 2004. Am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien beginnt eine Gerichtsverhandlung. Der da spricht, ist der Hauptrichter, Kamil Agius aus Malta. Neben ihm sitzen zwei weitere Richter, ein Däne und ein Deutscher, Albin Eser. Alle tragen eine rote Robe mit weißer Halsbinde. Albin Eser hat freundliche Augen und einen grauen Vollbart. Auf der Anklagebank sitzt Nasser Oric. Die Strafverfolger machen ihn für Kriegsverbrechen verantwortlich.
Your Honors, this is a case about a young commander who became a warlord. In accepting his role as commander, he amassed authority and power. War crimes of murder, wanton destruction and plunder were committed under his command. The prosecution opens its case today against the accused, Nasser Oric, former bodyguard, former police officer.
Nasser Oric ist bosnischer Muslim und stammt aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina. Er stammt aus Potocari, einem Dorf in der Nähe von Srebrenica. Heute gibt es in diesem Dorf eine Gedenkstätte. Sie erinnert an den Völkermord, bei dem mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer getötet wurden. Dieser Völkermord, begangen von Serben an Muslimen, ist als das Massaker von Srebrenica in die Geschichte eingegangen, als grausamer Höhepunkt des Bosnienkrieges. Davon haben die meisten schon mal gehört. Aber auch die anderen Kriegsparteien haben Verbrechen begangen, sowohl die Kroaten als auch die bosnischen Muslime. Wäre der Bosnienkrieg ein großes, sehr kleinteiliges Wandgemälde, dann müssten wir den Fall von Nasser Oric vermutlich mit einer Lupe suchen. Dennoch ist auch er Teil des Ganzen. Es geht um Ereignisse, die zu Beginn des Krieges stattgefunden haben, zwischen Juni 1992 und März 1993. Darüber spreche ich mit Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität in München.
Nasser Oric war einer der führenden Warlords im Bosnienkrieg, der in der Nähe von Srebrenica eine paramilitärische Truppe kommandiert hat.
Diese Guerillatruppe aus bosnischen Muslimen wird manchmal als schlecht organisierter Haufen beschrieben. Keine wirkliche Armee. Die Gruppe soll serbische Dörfer überfallen und geplündert, zum Teil auch zerstört haben. Außerdem haben die Paramilitärs Bewohner gefangen genommen und nach Srebrenica gebracht. Die Gefangenen sollen geschlagen und zum Teil schwer misshandelt worden sein. Auch hier gab es Tote.
Und diesem Angeklagten Nasser Oric, der noch ein relativ junger Kommandeur von 26 Jahren damals gewesen ist, ihm wurde vorgeworfen, dass er nicht verhindert hat, dass seine Untergebenen solche Gräueltaten begangen haben.
Nasser Oric ist eine sehr umstrittene Person.
Weil die einen sehen ihn als Kriegshelden, als einer, der die bosnischen Muslime verteidigt hat gegen die serbische Aggression und gegen die ethnischen Säuberungen und den Genozid, wie die bosnischen Muslime ja sagen. Und die anderen sehen in ihm einen Kriegsverbrecher, der auf grausame Weise und auch in planmäßiger Weise andersethnische, in diesem Fall Serben und serbische Dörfer, angegriffen hat und viele Opfer sich hat zu Schulden kommen lassen.
Wenn ich ein Bild zeichnen müsste von Nasser Oric, würde ich sagen, auf den ersten Blick macht er einen sehr sympathischen Eindruck. Er ist ein gut aussehender junger Mann mit offenem Blick, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet. aber wir haben ihn selten reden hören.
Mr. Orić, I want to make sure before we proceed that you are receiving interpretation in your own language.
Das sind Standardfrage und Antwort zu Beginn eines jeden Prozesstages. Nasser Orić sagt, dass er alles, was gesagt wird, mitverfolgen kann, in einer Sprache, die er versteht, also Bosnisch. Ansonsten sagt er nichts, weil er sich entschieden hat, zu schweigen.
Mit einer Ausnahme, und das war ein sehr schwieriger Vorfall, es wurde ein Belastungszeuge gehört, offenbar auch in seinem Alter. Es war relativ schnell erkennbar, dass die beiden sich gut gekannt haben müssen. Und plötzlich springt Nasser Orić auf und ruft mit lauter Stimme, ja, man kann es fast sagen, mit schreiender Stimme, ruft er, eigentlich müsste der hier auf der Anklage sitzen und ich müsste unten sein Belastungszeuge sein. Denn das, was mir vorgeworfen wird, ist eigentlich von ihm begangen worden.
You sit down. You sit down. You sit down. You sit down. And if you behave like that, I will have to take steps against you.
Das war eine sehr schwierige Situation, nicht nur für das Gericht, auch für die Verteidigung. Denn wenn ein Angeklagter sich dazu entscheidet, zu schweigen, also nicht auszusagen, hat er natürlich dieses Privileg jetzt in gewisser Weise aufgehoben. Aber wir haben dann auch das so behandelt, weil es ja nicht eine bestimmte Aussage betroffen hat, dass es als irrelevant angesehen worden ist. Aber da hat man mal spüren können, dass ein starker Wille in diesem Menschen steckt, dass er sicher auch die Fähigkeit hatte, Einfluss zu nehmen auf seine Umgebung.
Mir werden an dieser Stelle zwei Sachen klar. Erstens, dass bei einem Prozess nicht nur das eine Rolle spielt, was Zeugen, Verteidiger, Staatsanwälte oder Angeklagte sagen, sondern dass Richter auch wahrnehmen, wie etwas gesagt wird oder wie Menschen im Gerichtssaal auf bestimmte Aussagen reagieren, ob sie gelangweilt sind oder, wie Nasser Orić hier, emotional reagieren. Und zweitens zeigt dieser Wutausbruch von Nasser Orić, um was es hier geht. Es geht um die Suche nach Gerechtigkeit. Nur jede Partei in diesem Prozess nimmt anders wahr, was stimmt und was nicht stimmt, was Recht und was Unrecht ist. Für den Richter Albin Eser ist es bis heute nicht nachvollziehbar, wie es überhaupt zu dieser Feindschaft zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, zwischen Serben, Kroaten und bosnischen Muslimen kommen konnte.
Wir hatten immer wieder Zeugen, die uns berichteten, dass man Ende 1991 noch die Ernte, also bosnische Moslems und bosnische Serben, die Ernte gemeinsam eingebracht haben, als man im Wege von Nachbarschaftshilfe geholfen hat, vielleicht auch zusammen gefeiert hat. Und ein halbes Jahr später gingen die Überfälle auf die jeweils anderen Dörfer los, die zu Plünderungen geführt haben, bis hin zu Tötungen.
Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wurde in den 90er Jahren ins Leben gerufen, um die Kriegsverbrechen auf dem Balkan zu ahnden. Der Anspruch ist ziemlich hoch. Der Strafgerichtshof erklärt auf seiner Internetseite, dass er Opfern eine Stimme geben will, damit sie über die erlebten Kriegsgräuel aussagen können. Der Gerichtshof will auch einzelne Verantwortliche ganz klar benennen. Damit soll eben verhindert werden, dass ganze Volksgruppen mit einer Kollektivschuld belegt werden. Und die Tribunale in Den Haag wollen auch zur Versöhnung beitragen zwischen Menschen, die sich gehasst und gegenseitig getötet haben. 161 Fälle sind bis heute vor dem Gericht eröffnet worden. Einige Prozesse laufen noch. 161 potenzielle Verantwortliche. Einer davon ist Nasser Orić.
You also mentioned that trucks were used to take away your wheat. TAM trucks. Did you see who was in those TAM trucks that was used to take away the wheat from your place, your Zonici?
Nee.
No.
I was on video.
All I saw was that my wheat was being driven away. When I got there in the evening, my wheat had been taken off, and you could see the tire tracks, and then the barn was set on fire.
Der Prozess um Nasser Orić zieht sich ziemlich in die Länge. Ursprünglich ist das Verfahren auf ein Jahr angelegt. Letztlich dauert es fast doppelt so lang. Albin Eser und seine Kollegen haben Kopfhörer auf, um die Übersetzungen mitzubekommen. An manchen Tagen geht es um sehr kleinteilige Fragen, ob der Zeuge wirklich gesehen hat, wie der Weizen abtransportiert wurde oder ob er es nur vermutet. In anderen Sitzungen geht es um schlimmste Kriegserlebnisse. Manche sind Albin Eser bis heute in Erinnerung geblieben.
Ja, ganz spontan geht es vor allem um Zeugenaussagen, die etwa zu tun hatten mit Vergewaltigungen von Frauen in erster Linie.
Eine Muslima, Zeugin der Verteidigung, berichtet hier darüber, wie serbische Soldaten sie in ein Haus schleppten und vergewaltigten. Eine Dolmetscherin übersetzt Fragen und Antworten.
Question: And what happened to you? Answer: We were taken into that house and we were raped and abused and beaten throughout the night. And I myself had a gun pointed at my head all the time. Question: Why you in particular? Answer: Because I was screaming too much.
Wir haben als Gericht den Zeuginnen eigentlich immer angeboten, eine geschlossene Sitzung zu machen. Das heißt, dass die Zuschauertribüne ausgeschlossen ist. Das wurde meistens auch von den Zeuginnen gewünscht. Aber einmal wurde von einer Zeugin dieses Angebot abgelehnt, weil sie sagte, die Welt soll wissen, was mir und was uns Frauen geschehen ist. Es hat keinen Sinn, es zu verbergen, sondern um gerade langfristig wirken zu können, muss bekannt werden, was mit uns geschehen ist.
Die Zeugen, darunter auch viele Opfer der Kriegsverbrechen, spielen eine entscheidende Rolle für die Beweisaufnahme im Prozess. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wofür sie die ganzen Strapazen eigentlich in Kauf nehmen. Extra für so einen Prozess nach Den Haag reisen, sich noch einmal intensiv mit dem Krieg auseinandersetzen.
Was haben die Opfer eigentlich davon?
Martina Fischer ist Friedensforscherin. Sie beschäftigt sich damit, wie die Haager Tribunale auf die betroffenen Gesellschaften wirken. Klar haben alle Seiten in dem Prozess ein ganz bestimmtes Ziel. Die Anklage will Nasser Oric für Kriegsverbrechen mitverantwortlich machen. Die Verteidigung will seine Unschuld beweisen. Die Richter sind daran interessiert, ein gerechtes Urteil zu fällen. Und die Opfer?
Also sie haben die Möglichkeit auszusagen, aber der Fokus, der Hauptschwerpunkt der Gerichte liegt immer auf den Tätern. Und das ist zwangsläufig so, weil ihr Mandat ist ja, die Schuld zweifelsfrei zu untersuchen. Das heißt, die Opfer kriegen in der Regel nicht wirklich Genugtuung und auch nicht genügend Anerkennung.
Die kommen nach Den Haag und wollen eigentlich ihre Geschichte erzählen. Stattdessen werden ihnen Fragen gestellt, die oft auch völlig zusammenhanglos erscheinen, etwa weil man herausfinden will, ob das glaubwürdig ist oder nicht.
Natürlich haben auch die Zeuginnen und Zeugen bestimmte Erwartungen, wenn sie von einem internationalen Gericht nach Den Haag eingeladen werden, um von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen.
Und da hatten wir mal eine Situation, wo ein Zeuge geradezu explodiert ist und sagt, ich bin jetzt nach Den Haag gekommen, um zu erzählen, was in unserem Dorf passiert ist. Und jetzt wurden mir nur Fragen gestellt, die ich gar nicht für wichtig halte. Ich möchte gerne eine Liste verlesen von den Menschen, die in unserem Dorf umgekommen sind. Und da haben wir dann zu dem außerordentlichen Mittel gegriffen als Gericht, dass wir in Abstimmung mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung gesagt haben, wir erlauben diesem Zeugen, dass er diese Liste verliest. Wir werden aber, weil es außerhalb der Beweisaufnahme geschieht, das, was jetzt gesagt wird, nicht verwerten. Ja. Also man hat hier gesehen, diesem Zeugen ging es nicht um Strafe, um Rache, sondern er wollte die Welt wissen lassen, was passiert ist, um auf diese Weise für künftige Generationen ein Signal zu setzen, das sollte nicht sein.
Als ich diese Geschichte höre, denke ich, stimmt eigentlich. Nicht die Strafe ist am Ende das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass die Menschen, die gegeneinander gekämpft haben, wieder in Frieden zusammenleben können. Aber hier vor Gericht ist das vor allem ein Ausbruch aus dem Protokoll. Den Richter Albin Eser beschäftigt der Umgang mit den Zeugen sehr. Er hat auch schon Aufsätze darüber geschrieben. Aber es bleibt ein Dilemma. Vor allem wegen der begrenzten Zeit.
Die Prozesstage sind ja schon irgendwie zeitlich begrenzt und das passiert öfter. Ich habe das eben auch von einem Staatsanwalt, der am Haager Tribunal tätig war, mitbekommen, gerade in der Endphase des Tribunals, als eben viele Verfahren dann auch schneller abgewickelt werden mussten, dass da des Öfteren auch Zeugen und Opfer, die eben als Zeugen ausgesagt haben, dann wirklich Unrecht getan wurde, weil die Menschen in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf den Punkt kommen mussten.
Solche Momente zeigen, wo die Grenzen des Internationalen Strafgerichtshofs liegen, so hoch die Ideale auch sein mögen. Und auch wenn im Prozess um Nazar Oric viele Zeugen zu Wort kommen, am Ende geht es um ihn, um den Angeklagten. Kann das Gericht beweisen, dass Nazar Oric schuldig ist oder nicht? Und wenn ja, wie groß ist seine Verantwortung an den Verbrechen gegen Serben? Albin Eser und seine zwei Kollegen fällen schließlich ein Urteil, das der Hauptrichter Aegios am 30. Juni 2006, also nach fast zwei Jahren, verkündet.
This position, Mr. Oric, would you please stand up? For the reasons summarized above, this trial chamber, having considered all of the evidence and the arguments of the parties, the statute and the rules, and basing itself on the factual and legal findings as determined in the judgment, decides as follows. You are found not guilty and therefore acquitted of, under count one, failure to discharge your duty as a superior.
Fast anderthalb Stunden verließ der Richter die Abwägungen und Entscheidungen des Gerichts. In vielen Anklagepunkten reichen die Beweise nicht aus. Die Mitschuld von Nazar Oric an den Plünderungen der serbischen Dörfer bleibt zweifelhaft. Und im Zweifel werden Angeklagte freigesprochen. In anderen Punkten verurteilen die Richter den ehemaligen Kommandeur.
Was übrig blieb, vor allem waren dann die Fälle, in denen Gefangene im Gefängnis geschlagen wurden und einige davon auch den Tod gefunden haben. Aber auch da war es so, dass Nazar Oric nicht nachgewiesen werden konnte, selber in irgendeiner Weise geschlagen zu haben oder das angeordnet zu haben. Es war also von vornherein nur möglich, ihm vorzuwerfen, dass, wenn er davon gehört hatte, nicht die Leute zur Rechenschaft gezogen hat. Das blieb als Vorwurf übrig.
We sentence you, Nazar Oric, to 2 years of imprisonment.
Und weil er seine Strafe bereits in der Untersuchungshaft abgesessen hat, soll er so bald wie möglich aus dem Gefängnis in Den Haag entlassen werden.
The trial chamber orders that you be released immediately from the United Nations detention unit after the necessary practical arrangements have been made. Thank you.
Der Prozess gegen Nazar Oric hat eine sehr große Bedeutung und hatte das auch von Anfang an. Denn die Serben haben immer behauptet, dass das internationale Tribunal in Den Haag ein politisches Instrument sei, um allein die serbische Seite abzustrafen, dass politische Urteile gefällt würden und dass in erster Linie Serben abgeurteilt würden.
Das ist nochmal Marie-Janine Kalik, die Historikerin.
Und deswegen haben serbische Kreise, serbische Nationalisten geradezu frohlockt, als Nazar Oric angeklagt wurde, vor Gericht gestellt wurde und in erster Instanz dann auch wirklich verurteilt wurde, weil das doch der Beweis oder scheinbar der Beweis dafür war, dass auch die andere Seite, die Bosniaken, systematisch Kriegsverbrechen begangen haben. Das hat natürlich den bosnischen Muslimen, den Nationalisten nicht gepasst und diese waren wiederum sehr froh, als Nazar Oric dann in zweiter Instanz freigesprochen wurde.
Beide Seiten gehen in Berufung. Sie sind nicht einverstanden mit dem Urteil, das Albin Eser zusammen mit seinen zwei Kollegen gefällt hat. Die Anklage hatte ursprünglich 18 Jahre Haft für Nazar Oric gefordert und die Verteidigung wollte seinen Freispruch. In zweiter Instanz bekommt sie tatsächlich recht.
So viel möchte ich sagen, ich halte den Freispruch aus meiner Sicht nicht für richtig. Also ich kann die Gründe, deren wegen Nazar Oric dann letztlich freigesprochen worden sind, nicht nachvollziehen.
Schuldig oder unschuldig? Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Heute, mehr als 20 Jahre nach dem Krieg, steht Nazar Oric wieder vor Gericht. Dieses Mal in Bosnien. Dort läuft ein neues Verfahren gegen ihn, mit etwas anderen Anklagepunkten. Der Fall Nazar Oric zeigt, wie wenig der Krieg auf dem Balkan bisher aufgearbeitet ist. Und das gilt auch für die Aussöhnung der Menschen, die jetzt wieder zusammenleben müssen.
Man muss sich vor Augen halten, dass in Bosnien-Herzegowina die Aufarbeitung bislang nicht in einer Weise funktioniert, die den Opfern aller Seiten gedenkt. Also jede Volksgruppe gedenkt weiterhin der eigenen Opfer und es gibt einen starken Trend, eben Opfer gegenseitig aufzurechnen und dann darüber zu streiten, wer das größte Opfer war. Also man gedenkt immer jeweils der eigenen Gefallenen, Soldaten, Helden, Zivilistinnen und blendet das Leid der anderen Seite dann eben aus.
Das Jugoslawien-Tribunal am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder ein einzelner Richter wie Albin Eser, sie können nur einen ganz kleinen Teil zur Aufarbeitung der Jugoslawienkriege beitragen. Sie können dabei helfen, Fakten zu schaffen. Niemand kann heute mehr leugnen, dass es das Massaker in Srebrenica gegeben hat. Auch die Plünderung und Verbrechen an Serben hat es gegeben. Aber das, worum es langfristig geht, Frieden und Aussöhnung, das müssen die Menschen vor Ort, die Serben, die Bosniaken und Kroaten, selber in die Hand nehmen. Dabei kann ihnen kein Gericht helfen. Und dieser Prozess dauert jetzt schon viel länger als der Krieg selbst.